Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Ich habe ein Rektumkarzinom, das wurde letztes Jahr im Juni festgestellt, habe 30 Bestrahlungen bekommen, Chemotherapie, die musste aber wegen der Nebenwirkungen Polyneuropathien und einer Darmentzündung abgebrochen werden.
Das ist Ralf, er ist 53 Jahre. Wie er die Nebenwirkungen seiner Behandlung in den Griff bekommt, dazu gleich hier mehr. Die Behandlung von Krebserkrankungen ist heute ja wirksamer denn je. Und das Repertoire der Behandler hat sich deutlich erweitert. Neben Operation, Chemotherapie und Strahlentherapie können heute spezielle Antikörper gegen Krebszellen genutzt werden oder auch zielgerichtete Wirkstoffe. Immuntherapien spielen eine immer wichtigere Rolle und neue Wirkmechanismen, die bringen es aber auch mit sich, dass es neue unerwünschte Nebenwirkungen gibt. Nebenwirkungen der Behandlung von Krebserkrankungen, das ist das Thema dieser Sprechstunde mit Martin Winkelheide. Und unser Experte ist Professor Georg Martin Haag. Er ist Oberarzt an der Klinik für medizinische Onkologie am Universitätsklinikum in Heidelberg und er ist zu uns aus Mannheim zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Herr Haag.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, und herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für die Sprechstunde. Sagen Sie, wenn es um Nebenwirkungen geht, was sind denn die häufigsten Nebenwirkungen?
Da müssen wir sicherlich unterscheiden, welche Therapie momentan beim Patienten durchgeführt wird. Wir haben auf der einen Seite die klassischen zytostatischen Therapien, wo wir häufig Nebenwirkungen sehen. Einerseits Nebenwirkungen in Bezug auf das Blutbild, Veränderungen der Blutzellen und auf der anderen Seite eben diese Nebenwirkung, die der Patient auch spürt. Übelkeit, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, vielleicht auch Neigung zu Durchfällen etc. Aber sicherlich ist die Bandbreite der Nebenwirkungen, die beobachtet werden, sehr abhängig davon, welche Therapie gegeben wird. Genauso wie die Frage der Toleranz der Therapie sich deshalb sehr stark unterscheiden kann von verschiedenen Medikamenten.
Was meinen Sie mit Toleranz? Also wie gut man die Therapie durchsteht, die Behandlung?
Genau, wie steigt der Patient in seinem Alltagsleben durch die Nebenwirkungen der Therapie beeinträchtigt wird. Wir haben Patienten, die sind unter einer laufenden Therapie voll berufstätig, sagen, sie haben subjektiv kaum spürbare Nebenwirkungen, während eben andere Patientinnen und Patienten doch weitaus mehr von den Nebenwirkungen der Therapie beeinträchtigt werden. Und wir haben natürlich eine große Bandbreite an Therapien. Wir haben auch unterschiedliche Faktoren bei den Patienten, die Verträglichkeit der Therapie beeinflussen, in welchem Allgemeinzustand bin ich, wie stark ist die Symptomatik der Tumorerkrankung selbst, welche Begleiterkrankungen liegen vor und viele andere.
Ja, wie viel man aushält und erträgt, sage ich mal ganz vorsichtig, denn das sind ja oft auch sehr eingreifende Behandlungen, hängt das auch davon ab, wie hoch die Aussichten sind, dass man wirklich geheilt herausgeht aus der Behandlung?
Zum Teil sicherlich. Also die erste große Frage ist natürlich, in welchem, wie Sie schon angesprochen haben, in welchem Behandlungssetting befinden wir uns? Was ist das Ziel der aktuellen Therapie? Habe ich eine Tumorerkrankung mit dem Ziel einer Heilung, wo ich eine zeitlich umschriebene, vielleicht auch intensivere Therapie plane? Oder ist es eine Erkrankung, die in einem formal nicht heilbaren Stadium ist? Das heißt, befinde ich mich in einer palliativen Therapiesituation, was ja dennoch bedeuten kann, dass die Lebenserwartung je nach zugrunde liegender Erkrankung und Situation vielleicht auf der einen Seite weniger als ein Jahr beträgt, auf der anderen Seite aber mehr als auch als ein Jahrzehnt betragen kann. Das heißt, so groß wie die Bandbreite der klinischen Szenarien ist, in denen ich mich befinde, genauso unterschiedlich heterogen ist die Bandbreite der Therapien, die wir machen. Grundsätzlich können wir, glaube ich, was die Systemtherapie angeht, unterscheiden auf der einen Seite die klassische Chemotherapie, also zytostatische Therapien, die ja weiterhin einen hohen Stellenwert bei vielen Erkrankungen haben. Daneben als etwas jüngere Medikamentengruppe die zielgerichtete Therapie in vielen Formen, Antikörper, aber auch Tablettentherapien. Und die dritte Säule ist auch mit steigendem Anteil sozusagen die Immuntherapie. Aber auch darunter verbirgen sich viele verschiedene Therapieverfahren.
Ja, lassen Sie uns mal ein bisschen die Symptomkomplexe durchgehen. Sie hatten vorhin gesagt, entweder durch die Tumorerkrankung selber oder durch die Behandlung kann es häufiger zu einer Blutarmut kommen, zu einer Anämie. Besonders häufig bei einer Chemotherapie, ne? Denn dort sind ja von der Chemotherapie sind ja alle Zellen betroffen, die sich schnell teilen, also die Krebszellen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch immer die blutbildenden Zellen.
Genau, also der Einfluss sozusagen auf alle Zellen, die im Knochenmark wieder neu gebildet werden, und das sind ja die Zellen, die Blutzellen, sowohl die roten Blutkörperchen, die dann die Blutarmut, die Anämie machen, aber eben auch die weißen Blutkörperchen, die wenn sie abfallen, zu einer erhöhten Infektanfälligkeit führen, und schließlich die Blutblättchen, die die Blutungsneigung sozusagen unseres Blutes erhöhen. Und diese drei Zellreihen im Knochenmark werden eben durch eine klassische Chemotherapie beeinträchtigt, was dann dazu führen kann, sozusagen, dass die genannten Nebenwirkungen auftreten, eine Blutarmut beispielsweise oder auch eben erniedrigte weiße Blutkörperchen, die da mit einer erhöhten Infektanfälligkeit einhergehen, oder auch eine erniedrigte Anzahl von Blutplättchen, die dann eben sich in einer erhöhten Blutungswahrscheinlichkeit äußert. Das kann spontanes Nasenbluten, spontanes Zahnfleischbluten sein oder eben, wenn man eine banale Verletzung hat, dass es dann länger blutet. Wichtig ist aber auch da, die Intensität der Chemotherapie und gleichzeitig auch wiederum die Frage der zugrunde liegenden Erkrankung. Wenn ich zum Beispiel per se eine Erkrankung des blutbildenden Systems habe, zum Beispiel eine akute Leukämie, dann werde ich eine sehr intensive Chemotherapie machen, wo sozusagen diese Zellen auch so weit zurückgehen, dass praktisch jede Patientin, jeder Patient im Laufe seiner Zeit Bluttransfusionen braucht, wo man dann auch eine längere Zeit stationär ist und wo auch die Infektneigung sehr stark ist, während ich umgekehrt bei Patienten mit einer soliden Tumorerkrankung häufig zwar laborchemisch Veränderungen sehe, der Patient davon aber wenig spürt.
Ja, wenn nicht mehr genügend rote Blutzellen da sind, dann wird auch nicht mehr so viel Sauerstoff durch den Körper transportiert. Kommt das daher, dass die Menschen dann eher, sag ich mal, so ein bisschen blass sind, müde, schnell erschöpft?
Genau. Erstes Symptom ist sicherlich so, dass man sagt, man hat eine geringere körperliche Leistungsfähigkeit, fühlt sich chronisch müde, gerade auch wenn es darum geht, körperlich aktiv zu sein, sei es spazieren zu gehen oder Treppen zu steigen, dass Patienten berichten, ja, ich bin viel schneller aus der Puste. Und das ist eben so ein Symptom, wo man sozusagen wirklich auch frühzeitig, wie bei allen Nebenwirkungen natürlich, mit dem Behandlungsteam Kontakt aufnehmen sollte, dass man immer dann schaut, Diagnostik macht und sagt, woher kommt diese Nebenwirkung, wie kann ich sie behandeln? Ein Beispiel eben, wenn ein Patient sagt, bin kurzatmig, wenn ich Treppen steige, dann ist die Bandbreite von möglichen Ursachen groß. Das kann die eben genannte Blutarmut sein. Das könnte aber auch eine neue Herzschwäche zum Beispiel sein aufgrund der Tumortherapie. Und das heißt, es ist einfach wichtig, dieses Symptom zu berichten, dass sozusagen die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen eine Diagnostik anstoßen können. Und häufig ist es auch so, dass eine Nebenwirkung durch eine Tumortherapie mit verursacht wird, aber es vielleicht auch andere Faktoren dazu gibt, die das Auftreten begünstigen. Gerade bei der Blutarmut liegt vielleicht beim Patient schon vorbestehend ein Eisenmangel vor. Das heißt, die Neubildung des Blutes ist nicht nur durch die Chemotherapie gehemmt, sondern es gibt auch noch einen Eisenmangel, und dann würde man entsprechend Eisen geben und somit wieder einen Anstieg auch unter einer laufenden Therapie beobachten.
Ja, eine Nebenwirkung von der Chemotherapie lange Zeit war jetzt keine bedrohliche, aber doch besorglich für die Patientinnen und Patienten, war der Haarausfall. Ist das nach wie vor noch ein Thema?
Ja, wir sind weiterhin gezwungen, sozusagen Medikamentengruppen einzusetzen, die Haarausfall verursachen. Zudem gibt es ja auch andere lokale Verfahren, Bestrahlungen beispielsweise des Gehirns, die dann eben als Nebenwirkung auch Haarausfall verursachen. Bei den zytostatischen Therapien ist es so, dass die Haare danach wiederkommen, wenn die Therapie abgeschlossen ist. Und es gibt sozusagen gewisse Tools, die man einsetzen kann bei gewissen Medikamenten wie eine Kühlhaube, die sozusagen das Ausmaß des Haarausfalls verhindern soll.
Kann da es ist das die Datenlage komplett verhindern? Also man liest in den Studien immer so ein bisschen widersprüchliche Sachen.
Genau, es ist sicherlich so, dass es von vielen Faktoren abhängt. Das heißt einerseits die Frage, welche Medikamente werden eingesetzt. Wir haben die Datenlage für unterschiedliche Medikamente. Bei manchen, insbesondere bei den Taxanen, die häufig beispielsweise beim Brustkrebs eingesetzt werden, haben wir da eine ganz gute Datenlage. Klar ist aber auch, es kann trotzdem auch rein aus anatomischen Gründen, Kopfform etc. dazu kommen, dass nicht alle Haare komplett erhalten bleiben und dass vielleicht am Ende das optische Bild doch nicht so ist, wie sich die Patientin oder der Patient das vorab sozusagen vorstellen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der einfach Bestandteil einer Aufklärung für eine Therapie sein sollte, wo man sagt, okay, was sind zu erwartende Nebenwirkungen, wie können wir entweder prophylaktisch oder therapeutisch eingreifen, um sozusagen die Folgen abzumildern. Und dann kann sozusagen auch die Patientin, der Patient, gerade bei solchen Fragen wie Kühlhaube beispielsweise, selbst mitentscheiden, welchen Weg man geht.
Hm. Oder falls die Haare dann ausfallen, das macht auch immer Sinn, sich gut beraten zu lassen, ne? Also welche Möglichkeiten es dann nachher gibt. Manche Menschen gehen ja, sag ich mir, sehr offensiv damit um, dass sie keine Haare mehr haben. Bei anderen, die wünschen sich dann doch andere Lösungen, zum Beispiel auch Perücken und sowas. Und da ist es immer gut, sich auch gut beraten zu lassen, ne?
Genau, und einfach auch sozusagen im Aufklärungsgespräch mit der ärztlichen Kollegin, mit dem Kollegen, zu informieren, was ist zu erwarten, wann tritt das auf, was macht dann zum Beispiel Sinn, dass wir auch sagen, es macht vielleicht Sinn, die restlichen Haare zum Zeitpunkt X einfach zu entfernen, weil das ansonsten sozusagen einerseits die Haut gereizt ist und andererseits sozusagen auch einfach so einzelne Büschel immer wieder ausfallen und dann auch mit der Patientin, mit dem Patienten zu besprechen, was ist sozusagen sein oder ihr präferierte Methode. Ist es eine Perücke, ist es einfach ein Kopftuch oder etc. Das, genau. Und das ist, glaube ich, insgesamt ein wichtiger Punkt, dass wir natürlich unterscheiden müssen zwischen Nebenwirkungen, die Patienten unmittelbar spüren, die vielleicht auch die Patienten äußerlich zu sehen sind, und auf der anderen Seite natürlich Nebenwirkungen, die auch schwerwiegend und bedrohlich sein können, die aber vielleicht auch Patienten zumindest einen gewissen Zeitraum lang selbst überhaupt nicht spüren. Dazu gehören diese Veränderungen der Blutwerte, die man relativ lang wenig spürt und trotzdem eine stark erhöhte Infektanfälligkeit haben kann. Das heißt, das Wichtigste, glaube ich, in der Tumortherapie ist einfach eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Patient und Behandlungsteam, um sozusagen auch vorab zu besprechen, welche Kontrollen sind wichtig und auch sozusagen, wenn was auftritt, was einem komisch vorkommt, wo man selbst denkt, ist das jetzt eine Nebenwirkung oder nicht, frühzeitig den Kontakt zum Behandlungsteam zu suchen.
Eine gefürchtete Nebenwirkung, auch Übelkeit, Erbrechen, das war vor einigen Jahrzehnten noch ein ganz großes Thema. Wie ist das heute? Es gibt ja doch, sag ich mal, ein paar mehr Optionen, das so ein bisschen kontrollierbar zu machen, ne?
Genau, da ist es so, dass wir doch mit den Medikamenten, die wir fest sozusagen zur eigentlichen Chemotherapie dazugeben, wir doch die Bandbreite dieser Medikamente sich deutlich vergrößert hat und wir es somit bei deutlich mehr Patienten schaffen, als vor 20 Jahren wirklich Erbrechen komplett zu verhindern und auch die Übelkeit auf ein gut erträgliches Niveau zurückzudrängen. Übelkeit und Erbrechen werden einerseits durch die Medikamente beeinflusst. Wir unterscheiden da bei den Medikamenten, die wir intravenös geben, vier Kategorien, basierend sozusagen auf Studiendaten, wie wahrscheinlich ist es, dass es zu Übelkeit und zu Erbrechen kommt. Und entsprechend intensiver oder weniger intensiv erfolgt sozusagen auch eine prophylaktische Begleittherapie. Plus dann auch immer noch sozusagen sollte die Patientin, der Patient eine Bedarfsmedikation erhalten, dass auch er selbst zu Hause, wenn dennoch Übelkeit auftritt, bei Bedarf sozusagen was einnehmen kann. Ansonsten ist es auch so, dass Übelkeit, Erbrechen auch sich sehr von Patient zu Patient unterscheiden. Wir geben teilweise die gleichen Kombinationstherapien und der erste Patient berichtet, dass er eigentlich kaum was spürt und der zweite Patient klagt dann doch über mehrere Tage über Appetitlosigkeit und Übelkeit. Das hat eine sehr starke subjektive Komponente.
Ja, wir haben eigentlich noch eine ganz lange Liste mit möglichen Nebenwirkungen, die auftreten können und wie man sie sozusagen managt. Ich wollte noch ein anderes Thema erstmal in den Vordergrund schieben. Bewegung. Da hat sich ja eine erstaunliche Entwicklung ergeben. Früher hat man, so ein Aufbautraining gemacht, vor allen Dingen, damit die Patienten die anstrengende Behandlung gut durchstehen. Heute ist das so, dass eigentlich sehr früh wieder mit Bewegung angefangen wird, auch im Laufe der Behandlung, auch um ein bisschen die Nebenwirkungen in den Griff zu bekommen. Meine Kollegin Barbara Weber hat Professor Freck Baumann getroffen am Zentrum für Integrierte Onkologie an der Universitätsklinik in Köln. Hat er nämlich so eine onkologische Trainings- und Bewegungstherapie, kurz OTT, aufgebaut. Und mit ihm und auch mit Trainerinnen und Patienten hat meine Kollegin gesprochen.
Wir sind hier am Gerät für Bauchmuskeltraining. Heißt, wie es der Name auch schon sagt, mache ich jetzt natürlich hier Bauchmuskeltraining. Jeder einzelne Patient kriegt einen Chip mit seinem individuellen Trainingsprogramm, was die Trainingstherapeuten hier auf den Chip aufspielen. Und im Grunde genommen liest jetzt das Gerät meine Trainingsdaten ein und stellt dann das Gerät automatisch auf meine Bedürfnisse ein. Und so kann ich im Grunde genommen optimal trainieren.
So, und das heißt, Sie sitzen an einer Art Bauchpresse, ne? Genau. Das ist wie so ein Stuhl, der sich von der Sitzfläche nach hinten bewegt. Oben haben Sie Gurte.
Genau, oben habe ich Gurte um die Schultern und im Grunde genommen wird jetzt jeweils das Gewicht nach vorne und nach hinten dementsprechend eingestellt und dementsprechend muss ich jetzt versuchen, gegen das Gewicht die Gurte nach vorne zu ziehen und nach hinten wieder loszulassen.
Ganz schön schwer. Hm?
Definitiv, aber es soll ja auch die Bauchmuskeln in dem Fall kräftigen.
Sie arbeiten hier auf der Trainingsfläche. Was machen Sie jetzt hier konkret?
Wir erstellen die Trainingspläne mit dem Patienten gemeinsam. Wir versuchen, die Geräte möglichst gut einzustellen, die Gewichte einzustellen, machen eine umfangreiche Diagnostik zu Beginn. Jeder Patient hier macht mit uns ein Kraft- und Ausdauertraining. Und dann gucken wir, was nebenwirkungsspezifisch noch an Modulen relevant werden könnte oder schon relevant ist, also welche Nebenwirkungen schon vorhanden sind oder erwartbar sind und bauen dann wie ein Baukastensystem das Training dann langsam mit dem Patienten zusammen auf. Ja, mein Name ist Sarah Mahn, ich bin Sportwissenschaftlerin und OTT-Therapeutin und arbeite mit dem Patienten ganz zusammen auf der Trainingsfläche.
Mein Name ist Thorsten und ich bin erkrankt an einem malignen Melanom, ja, im Stadium 4. Habe erst eine Immuntherapie gemacht, die starke Nebenwirkungen hatte, mache jetzt eine zielgerichtete Therapie. Krankheit geht jetzt seit über 10 Jahren und die Bewegung hier ist immer sehr hilfreich, vor allen Dingen gegen die Nebenwirkungen der verschiedenen Therapien.
Ich bin Marianne. Ich bin im letzten Jahr zum zweiten Mal an Brustkrebs erkrankt, vergleichsweise leicht, nur mit OP, ohne Chemo, ohne Bestrahlung, mit Hormontherapie. Hormontherapie hat Nebenwirkungen, die turne ich hier weg.
Mein Name ist Ralf. Ich habe ein Rektumkarzinom, das wurde letztes Jahr im Juni festgestellt, habe 30 Bestrahlungen bekommen, Chemotherapie, die musste aber wegen der Nebenwirkungen Polyneuropathien und einer Darmentzündung abgebrochen werden.
Herr Professor Baumann, für welche Tumore kommt das in Frage?
Also die Krebsart steht erstmal gar nicht so zentral im Fokus. Tatsächlich ist es das Thema, das Ziel und das ist oftmals verbunden mit dem Symptom, was Patienten und Patientinnen erleben, empfinden. Aber auch, und das darf man jetzt auch nicht unterschätzen, beziehungsweise ist auch eher so ein neueres Thema, welches Symptom könnte sich entwickeln? Ja, mein Name ist Freck Baumann, ich bin Sportwissenschaftler und arbeite hier am Zentrum für Integrierte Onkologie der Uniklinik in Köln. Hier, das ist das Mutterschiff der onkologischen Trainings- und Bewegungstherapie, die OTT, die wir jetzt vor 15 Jahren entwickelt haben. Herrührend aus der wissenschaftlichen Evidenz, aus den Daten, wo wir sehr früh und sehr schnell gesehen haben, dass Bewegungstherapie mehr kann als nur, in Anführungszeichen, ich fühle mich besser, sondern Bewegungstherapie tatsächlich ist zu einem Nebenwirkungsmanager geworden. Und dazu braucht man spezielle Bewegungstherapieprogramme, die wir strukturiert und nach der neuesten Evidenz eben auch aufbauen. Und das ist das, was wir hier umsetzen und tun.
Wir sind gerade an der Vibrationsplatte. Da trainieren wir jetzt gegen die Polyneuropathien in den Füßen. Das heißt, der Patient stellt sich barfuß auf. Es kommt ein Vibrationsreiz, von dem wir uns erhoffen, dass die Nervenenden so angetriggert werden, dass sich die Polyneuropathie entweder gar nicht erst entwickelt oder nicht so stark entwickelt oder zurückentwickelt, je nachdem, in welchem Stadium derjenige dann gerade ist.
Jetzt hat er schon gerade aufgehört. Wie lange geht denn das?
30 Sekunden geht es immer. Und dazwischen machen wir jetzt, wie Sie hier sehen, eine sensomotorische Übung, also entweder was fürs Gleichgewicht, das ist jetzt ein Noppenkissen, wo die Fußsohle noch mal ein bisschen mehr gereizt werden soll, ein bisschen mehr sensibilisiert werden soll. Und das macht er jetzt auch 30 bis 60 Sekunden und danach geht es wieder zurück auf die Platte. Und so geht es dann immer hin und her. Das Gleiche machen wir gleich für die Hände auch noch, weil die Polyneuropathie leider meistens sich überall an den Nervenenden bildet, das heißt an den Fußspitzen und an den Fingerspitzen dann auch. Und das ist natürlich im Alltag enorm einschränkend.
Es hat schon sehr viel gebracht. Am Anfang konnte ich noch nicht mal was aus dem Kühlschrank rausholen. Da hat man direkt so wie so elektrische Schläge in den Fingern gehabt. Da brauchte ich immer Handschuhe neben dem Kühlschrank. Und das funktioniert jetzt schon deutlich besser.
Eine Reportage von Barbara Weber war das. Professor Georg-Martin Haag vom Universitätsklinikum in Heidelberg hat zugehört. Haag, da hat sich ja auch eine Menge getan, was jetzt eben Bewegung und Sporttherapie in Bezug auf Krebsbehandlungen angeht.
Ja, es ist sicherlich so, dass wir eine körperliche Aktivität und Bewegung eben im Rahmen der Tagesform jeder Patientin und jedem Patient auch unter einer Tumortherapie empfehlen. Und das muss jetzt kein Marathon sein, aber es gibt klare Daten, dass letztendlich wir einerseits gegen belastende Symptome wie chronische Müdigkeit, Fatigue einen Benefit haben, wenn wir sozusagen körperlich aktiv sind, dass auch dem Verlust der Muskelmasse vorgebeugt wird, sodass das eine klare Empfehlung ist letztendlich in jeder Phase der Tumortherapie. Und natürlich sind die Voraussetzungen der einzelnen Patienten sehr unterschiedlich. Wie hoch ist die Symptomlast, wie hoch ist die Belastung durch die Therapie und natürlich auch, wie körperlich aktiv war man in der Zeit vor der Tumorerkrankung. Ja.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Herr Haag, ein Hörer hat uns angerufen, fragt, wie sieht das aus? Eine Nebenwirkung kann ja auch sein, dass die Nerven geschädigt werden, dass es zu einer Polyneuropathie kommt. Was kann man da machen, fragt er. Vielleicht müssen wir erstmal erklären, woher kommen diese Nervenschäden überhaupt?
Genau. Also es ist so, dass wenn wir jetzt mal die medikamentöse Tumortherapie betrachten, gibt es doch zahlreiche, insbesondere zytostatische Substanzen, aber zum Teil auch zielgerichtete Therapien, die eben als Nebenwirkungen eine Polyneuropathie machen. Eine Polyneuropathie bedeutet letztendlich eine Funktionsstörung der Nerven, der peripheren Nerven typischerweise. Am häufigsten äußert sich das in Sensibilitätsstörungen, zum Teil das Gefühl von Ameisenlaufen im Bereich der Fingerspitzen, im Bereich der Zehen, aber zum Teil eben auch dauerhafte Taubheit und insbesondere auch eine gewisse Symptomatik wie dieses Ameisenlaufen oder das Brennen kann sozusagen auch eine sehr belastende Komponente für die Patienten darstellen. Es ist so, dass es gibt, wenn eine Polyneuropathie auftritt sozusagen und das durch die Medikamente bedingt worden ist, erstmal kein Medikament, was diese Polyneuropathie repariert. Wir wissen, dass sozusagen auch hier ein Funktionstraining sowohl als Prophylaxe als auch therapeutisch hilfreich sind. Wir hatten ja gerade auch in dem Radiobeitrag dazu gehört, wo einfach auch sozusagen die Sensoren auf der Haut, beispielsweise auf der Fußsohle, dann auch mit so einem Rüttelbrett etc. trainiert werden. Wir wissen auch, dass sozusagen diese Polyneuropathie eine engmaschige Interaktion zwischen Behandlungsteam und Patient erfordert, um eben je nach zugrunde liegender Erkrankung, Therapiesituation frühzeitig zu entscheiden, brauche ich eine Dosisanpassung, eine Dosisreduktion derjenigen Medikamente, die sozusagen für diese Polyneuropathie ursächlich sind. Oder gibt es Alternativen? Das ist aber sicherlich sehr abhängig davon, in welcher Situation setze ich diese Medikamente ein. Schließlich ist es so, wenn wir Patienten beobachten, direkt am Ende der Therapie und vielleicht ein Jahr später, gibt es schon auch eine gewisse Rückbildungstendenz, insbesondere dieser sogenannten Plus-Symptomatik, also des Kribbelns, des Ameisenlaufens, während die Taubheit häufiger eher persistiert. Aber insgesamt eine Rückbildungstendenz ja, aber in vielen Fällen auch kein komplettes Verschwinden sozusagen der Symptomatik. Das heißt, das ist eine große Herausforderung, weil es eben im Unterschied zu vielen anderen Nebenwirkungen eine ist, die auch sozusagen deutlich über die Tumortherapie hinaus ist. Ja. Wenn die Symptome, genau.
Machen Sie den Satz ruhig fertig.
Wenn die Symptome, was Kribbeln und Brennen und so weiter angeht, sehr belastend sind, kann man diese wiederum mit Medikamenten unterdrücken. Das ist aber eine rein symptomatische Therapie. Da kommen Medikamente aus dem Bereich der antiepileptischen Medikamente beispielsweise in Betracht. Aber das ist eine rein symptomatische Behandlung, die auch dann nur gegen einen Teilaspekt dieser Polyneuropathie hilft und nicht die Nerven selbst repariert.
Diese Polyneuropathie, kommt die eigentlich nur bei chemotherapeutischen Behandlungen, kann die auftreten oder auch bei den, sag ich mal, neueren Behandlungsverfahren, also vor allen Dingen Immuntherapie und zielgerichtete Therapie?
Ja. Sie kann letztendlich auch bei neueren Medikamenten auftreten. Bei der zielgerichteten Therapie ist es anteilsmäßig eher eine kleine Gruppe von Medikamenten, aber bei diesen taucht es dann auch als Symptom auf und kann genauso anhaltend und persistierend sein wie unter klassischer Chemotherapie. Wenn wir jetzt das große Feld der Immuntherapien uns betrachten, dann ist das ja ein Bereich, wo wiederum sehr viele unterschiedliche Therapiemodalitäten drin vertreten sind. Es gibt die Gruppe der sogenannten Immun-Checkpoint-Blockade. Das sind Medikamente, die sozusagen das eigene Immunsystem stimulieren und sozusagen den körpereigenen Angriff gegen den Tumor stärken sollen. Und bei diesen Medikamenten kommt es generell oder kann es dazu kommen, dass es zu autoimmunen Nebenwirkungen kommt. Das heißt, das Immunsystem richtet sich gegen den eigenen Körper. Und das kann zugegebenermaßen in eher seltenen Fällen auch in Form einer Polyneuropathie auftreten. Mhm. Und bei anderen zellbasierten immuntherapeutischen Verfahren, wie sozusagen beispielsweise den sogenannten KT-Zellen, also gentechnisch veränderten Zellen, die reinfundiert werden beim Patientenverfahren, was wir vor allem in der Hämatologie anwenden, da kann es sozusagen auch zu anderen mehr akuten neurologischen Problemen insbesondere auch in der Frühphase nach der Applikation kommen.
Ja.
Also man ist auch bei neuen Medikamenten nicht gefeit vor diesen Nebenwirkungen.
Wir haben einen Hörer, Herrn Gödecke aus Berlin. Da geht es um ein ganz anderes Thema. Es geht eher um Ernährung. Schönen guten Morgen, Herr Gödecke.
Guten Morgen aus Berlin, Gödecke hier. Ich bin im Moment gerade indirekt betroffen durch eine maligne Erkrankung einer Verwandten, die immer dünner wird. Und deshalb meine Frage in die Runde, obwohl sie jetzt sich nicht direkt auf Nebenwirkungen von Therapie bezieht, wie es um Ernährungstherapie steht. Wo bekommen Betroffene vielleicht eine Fibel zu Tipps, wie sie Gewichtsverlust vermeiden können? An wen müssen sie sich in der Klinik wenden? Oder wie kommen sie an Angebote für ambulant behandelte Patienten? Bieten die Kassen was an? Das ist soweit zusammengefasst meine Frage.
Ja, Herr Haag.
Genau, also Mangelernährung ist ein großes Problem unter Tumorpatienten und da trägt ja sowohl zum Teil die Grunderkrankung selbst bei, dass die Nahrungsaufnahme beeinträchtigt ist oder auch, dass durch die Therapie eine gewisse Appetitlosigkeit, Übelkeit da ist. Und wichtig ist, wie Sie es ja auch angedeutet haben, ist, dass man gegensteuert sozusagen. Und das kann in unterschiedlichen Stufen erfolgen. Die eine Frage ist natürlich, sind es Nebenwirkungen durch die Tumortherapie, die wir durch eine bessere Begleitmedikation sozusagen reduzieren können und somit Sachen wie Übelkeit, Appetitlosigkeit vermindern. Wenn es sozusagen, oder gibt es andere behebbare Ursachen wie irgendeine Engstelle im Verdauungstrakt etc., wenn das ausgeschlossen ist, dann geht es darum zu überlegen, funktioniert der Verdauungstrakt an sich, dann wäre der erste Schritt, dass man beispielsweise mit hochkalorischer trinkt Zusatznahrung oder Proteinpulver arbeitet und dass wir dann je nach zugrunde liegender Tumorerkrankung sozusagen gegebenenfalls auch weiter gesteigert bis zur Ultima Ratio sozusagen auch parenteral, das heißt auf intravenösem Weg unterstützende Ernährung zu geben, wenn es auf dem natürlichen Weg nicht funktioniert. Wichtig ist natürlich, dass man dort, wo man sozusagen sich in onkologischer Behandlung befindet, auch aktiv dieses Thema anspricht. Viele Kliniken haben eben sozusagen eine ernährungstherapeutische Unterstützung, bieten das an. Das kann in Form von Ernährungswissenschaftlern sein, die einen beraten. Andere arbeiten sozusagen auch mit externen Anbietern zusammen, die dann sozusagen auch gegebenenfalls die Logistik einer unterstützenden Ernährung zu Hause liefern können. Sodass mein Rat wäre, sprechen Sie sozusagen Ihre Onkologin, Ihren Onkologen an, mit wem er oder sie zusammenarbeitet. Und wie Sie haben es genau richtig genannt, es ist wichtig, dass wir frühzeitig intervenieren. Wir wissen, dass Patienten, die einen raschen Gewichtsverlust haben, dass die auch die Therapie schlechter tolerieren, dass sie auch typischerweise eben mehr Nebenwirkungen haben. Oder wenn beispielsweise eine Operation ansteht, haben auch diese Patienten postoperativ ein deutlich höheres Risiko für Komplikationen.
Und da geht ja auch schnell die Kraft verloren, ne? Das ist ja auch ein Problem, wenn man schnell abmagert, ne?
Genau, der Muskelverlust ist dramatisch zum Teil.
Georg Martin Haag vom Universitätsklinikum in Heidelberg wird gleich weiter Ihre Fragen beantworten. Wir gucken uns vorher aber noch einen Aspekt des Themas genauer an, nämlich die Frage, wie werden eigentlich krebskranke Kinder behandelt und mit welchen Nebenwirkungen müssen die rechnen? Am Telefon Frau Professor Claudia Rössig, sie ist Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Pädiatrische Hämatologie und Onkologie am Universitätsklinikum in Münster. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bei Kindern und Jugendlichen treten ja häufig andere Krebserkrankungen häufiger auf als bei Erwachsenen. Welche sind das insbesondere?
Ja, wir haben tatsächlich ein ganz anderes Spektrum an Krebserkrankungen. Das, was bei Erwachsenen häufig ist, Lungenkrebs, Darmkrebs, Brustkrebs, sowas gibt es bei Kindern gar nicht. Kinder haben stattdessen häufiger Leukämien, Lymphome oder auch Hirntumoren oder sogar eine ganze Anzahl an Erkrankungen, bösartigen Krebserkrankungen, die es bei Erwachsenen überhaupt nicht gibt, die überhaupt nur im Kindesalter auftreten können, weil sie Folge sind von Entwicklungsvorgängen, die an irgendeiner Stelle falsch abgebogen sind. Und damit ist das eine ganz andere Ursache, die dazu führt.
Ja, insofern gibt es wahrscheinlich auch bei der Behandlung große Unterschiede, oder?
Ja, das denkt man so, aber es ist schon so, dass wir in der Onkologie immer noch viel angewiesen sind auf die klassischen Säulen der Krebstherapie, also die Standard-Chemotherapie, die erstmal alle Zellen abtötet, die sich schnell teilen. Das ist ja das, was alle Krebserkrankungen gemeinsam haben, egal ob bei Kind oder Erwachsenem. Und gerade Kinder sprechen auf diese Chemotherapie mit diesen Krankheiten häufig besonders gut sogar an. Und die Strahlentherapie und die Operationen, das sind die klassischen Behandlungsverfahren. Dann gibt es in den letzten Jahren zunehmend molekulare Verfahren, die darauf abzielen, in Tumorzellen Signalwege wieder umzustellen, um sie darüber ganz gezielt zu behandeln. Das spielt bei Kindern eine gewisse Rolle, aber eine im Vergleich zu Erwachsenen untergeordnete Rolle. Und dann gibt es jetzt seit kurzem auch gezielte Immuntherapien, wo es auch schon Verfahren gibt, die auch bei Kindern wirksam sind. Also wir haben eine zunehmend große Toolbox an Verfahren, ja. Aber so sehr unterscheidet sich das jetzt nicht vom Alter.
Ja, und was in Bezug auf die Nebenwirkungen?
Die sind auch ganz ähnlich, eben abhängig vom Verfahren. Und Kinder, da ist es oft so, dass die Standard-Chemotherapie gut funktioniert gegen diese Erkrankung, vor allen Dingen, wenn man mehrere von diesen Chemomedikamenten miteinander kombiniert und sie ganz intensiv kurz hintereinander verabreicht. Das klingt gefährlich, ist es auch auf gewisse Weise. Das macht eben die Nebenwirkungen dieser Chemotherapie auch ganz offensichtlich. Also die Haare fallen aus, das ist klar. Das stört die Kinder meist nach einer Gewöhnungsphase gar nicht so sehr. Kinder sind ja viel flexibler als Erwachsene, sich an solche Dinge dann auch ganz schnell umzudenken und zu gewöhnen. Was uns besonders Probleme macht, ist, dass die Mundschleimhaut häufig kaputt geht und die Kinder dann nicht essen, nicht trinken können, Schmerzen haben, mit Flüssigkeit behandelt werden müssen und vor allen Dingen, dass die, wir nennen das gegenüber den Kindern immer die Knochenmarkfabrik, also der Ort im Körper, wo Blutzellen nachgebildet werden. Da teilen sich Zellen regelmäßig sehr schnell, dann wird kein Blut gebildet, dann fehlen rote Blutkörperchen, Blutplättchen, da muss man Transfusionen geben. Oder aber vor allen Dingen so die Körperpolizei, so haben wir das ja alle mal in der Schule gelernt, die Zellen, die auf uns aufpassen, gegenüber Bakterien und Viren und dann sind die Kinder abwehrschwach. Und das kann zu Fieber führen und auch zu ganz gefährlichen Infektionen, wo wir dann sehr stringent Antibiotika geben müssen und sehr, sehr gut aufpassen müssen. Das ist die gefährlichste Nebenwirkung, diese Abwehrschwäche.
Ja, nun sind das ja vor allen Dingen, also Nebenwirkungen, die Sie jetzt genannt haben, ja die sozusagen während oder kurz nach der Therapie auftauchen. Wie sieht es mit den langfristigen Risiken aus? Im Idealfall haben Kinder ja noch ein langes Leben vor sich.
Ja, und wir sind ja sehr gut darin geworden, diese Krebserkrankungen bei Kindern und Jugendlichen auch zu heilen. Also die Kinder, längst nicht so viele, wie wir uns wünschen würden, längst noch nicht alle, aber ungefähr 3/4 der Kinder mit so einer Krebskrankheit werden ganz gesund und haben dann ein entsprechend langes Leben vor sich. Und da ist es so, dass die Medikamente, die wir zur Chemotherapie geben, auch Strahlentherapie, schon Schäden setzen können im Körper, die sich dann später äußern. Im schlimmsten Fall, indem man einen zweiten Tumor, eine zweite Krebserkrankung bekommt, die man nicht bekommen hätte, wenn man eben nicht diese Behandlung bekommen hätte. Das sind nicht sehr viele Kinder anteilmäßig, von denen die Chemotherapiebestrahlung bekommen haben, die das betrifft. Aber da ist ja wirklich jedes einzelne Kind, jeder Mensch zu viel, wo so eine Krebserkrankung ausgelöst wird. Das ist deshalb sehr gefürchtet. Eine Bestrahlung an den falschen Stellen oder eine Ganzkörperbestrahlung, wie wir sie brauchen, wenn wir Knochenmarktransplantationen machen, führt unweigerlich zu einem Verlust der Fruchtbarkeit oder zumindest dieser Organe. Da kann man dann bei Jungs im Alter kurz vor der Pubertät, in der Pubertät auch schon Reserven von Spermien oder Vorgängerzellen anlegen. Aber in vielen Fällen bei Kleinkindern hat man da keine Möglichkeit, Reserven anzulegen, sodass diese Kinder später keine Kinder bekommen können, selbst oder zeugen können. Das sind so die gefürchtetsten Spätfolgen. Aber letztlich haben wir gelernt, dass praktisch jedes Organ im Körper durch so intensive Therapien Beeinträchtigungen erleiden kann, die sich dann später irgendwann äußern. Und das Einzige, was wir da so richtig tun können, ist, dass wir diese Menschen auch als Erwachsene dann intensiv und gut betreuen und auf erste Anzeichen von irgendwelchen Organschäden eben sehr gut achten und dagegen vorgehen. Es gibt aber auch Kinder, die wirklich ohne sichtbare Spätfolgen hinterher ganz gesund werden und auch alt werden mit guter Lebensqualität.
Aber wichtig ist schon, immer mal wieder drauf zu gucken, ne? Oder?
Ja, unbedingt. Also das ist auch was wir versuchen, den Hausärzten beizubringen, dass sie eben nicht erschrecken, wenn sie sehen, da war eine Krebsdiagnose in der Vorgeschichte. Denn als Kinderärzte, Kinderonkologen sind ja ausgebildete Kinderärzte, wir können diese Menschen als Erwachsene nachher nicht mehr betreuen. Da ist der Auftrag dann ganz klar bei Hausärzten, Internisten, die diese Menschen sehen, die das als Kind in ihrer Vorgeschichte haben.
Professorin Claudia Rössig, sie ist Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, pädiatrische Hämatologie und Onkologie am Universitätsklinikum in Münster. Frau Rössig, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Und wir haben einen Hörer aus Nordrhein-Westfalen, er ist 50 Jahre. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Tag. Ich habe folgende Frage. Bei der Behandlung von weißen Hautkrebs werden ja auch zytostatische Salben verwendet. Unter anderem wurde in einem Fall in dieser sogenannte Indian Black Self verwendet. Das ist auch in Absprache mit den Ärzten und dann ist es das vor einem Jahr geschehen und dann existieren sehr starke Schmerzen noch auf der Haut und Narben und da habe ich gefunden in der Literatur DSMO, Dimethylsulfoxid soll helfen, gegen Schmerzen und auch die Narben zu regulieren.
Okay, jetzt weiß ich nicht, ob das ein Standardwirkstoff ist. Herr Haag, kennen Sie das? Können Sie da was mit anfangen?
Ich kenne den Wirkstoff, kenne jetzt aber keine belastbaren Daten, dass man das jetzt sozusagen so auf narbig veränderte Areale oder sowas auftragen sollte. Zudem ist jetzt im konkreten Fall, das ist jetzt ein bisschen mehr wahrscheinlich auch ein dermatologisches Thema, zudem ist im konkreten Fall natürlich jetzt für mich auch nicht zu beurteilen, ob da noch Tumorvorstufen da sind. Also es geht ja darum, dass man sozusagen Tumorvorstufen mit einer lokalen zytostatischen Salbe sozusagen behandelt hat auf der Haut als Alternative zu einer Resektion. Das macht man in gewissen Fällen sozusagen in der Dermatologie. Aber ich glaube, das sollten Sie nochmal mit Ihrem behandelnden Dermatologen sprechen. Die Frage ist, wie ist dieses Areal? Ist das alles fibröses Narbengewebe? Sind da noch Tumorresiduen da? Und ich glaube, dann kann man sozusagen entscheiden. Aber mir werden jetzt keine belastbaren Daten bekannt, wobei das jetzt auch nicht mein Spezialgebiet ist sozusagen. DMSO ist eine Substanz, die sozusagen nicht fest jetzt sozusagen zu unserem täglichen Armamentarium gehört. Ja,
ja, und das ist mal, wir können sowieso nicht keine Ferndiagnosen oder sowas stellen. Dürfen wir nicht, wollen wir auch nicht machen. Also insofern ganz klar der Hinweis nochmal, gehen Sie zu Ihrem Hautarzt und lassen sich da nochmal gut beraten und tragen Sie nichts auf die Haut auf, wo Sie nicht wissen, dass es tatsächlich sinnvoll ist, auch nach Einschätzung Ihres Arztes. Es war trotzdem nochmal, also danke an den Hörer aus Nordrhein-Westfalen. Und es gab noch eine ergänzende Frage von einer Hörerin, was die Polyneuropathie angeht. Sie fragt, wie sieht das aus mit einer Kältebehandlung? Kann das helfen? Also sie hat mal von einer Kälteunterdruckkammer für Hände gehört.
Ja, auch da ist die Schwierigkeit besteht wiederum darin, dass wir zum Teil schon gute Daten haben, was die Prävention der Polyneuropathie angeht, allerdings wieder auch basierend sozusagen auf unterschiedlichen Medikamenten, die die Polyneuropathie auslösen. Wir haben für die Gruppe der Taxane, das ist eine Chemotherapiegruppe, die eben viel beispielsweise beim Mammakarzinom, beim Brustkrebs eingesetzt wird. Dafür haben wir ganz gute Daten, dass sowohl eine Kühlung, aber auch eine Kompression der Extremitäten, da gibt es ganz gute Daten, insbesondere für die Hände sozusagen, da die Ausprägung einer Polyneuropathie reduziert. Also da gab es Studien, wo man die Hände entweder gekühlt hat oder die Hände komprimiert hat. Das kann man relativ pragmatisch mit einem etwas zu engen Handschuh machen, der dann sozusagen so eng ist, dass sozusagen die Durchblutung reduziert wird, aber es eben sozusagen nicht schmerzhaft ist. Und da gab es in Pilotstudien schon interessante Reduktionen in der Ausprägung der Polyneuropathie. Umgekehrt haben wir aber auch wieder andere Medikamente, die Polyneuropathie machen, wo wir wissen, dass zumindest dass die Ausprägung der Symptomatik bei Kälte eher verstärkt wird. Das heißt, auch da gilt so ein bisschen, man sollte, glaube ich, mit dem Behandlungsteam sprechen, welche Medikamente wurden eingesetzt und was macht entweder präventiv oder hinterher auch therapeutisch dann Sinn.
Wir hatten vorhin schon so ein kleines, sage ich mal, ernährungsmedizinisches Kapitel. Da gibt es noch viele Aspekte. Ein Hörer hat uns die Frage geschickt, wie sieht das aus bei Appetitlosigkeit? Er hat gehört, medizinisches Cannabis kann einerseits gegen Übelkeit, aber eben auch gegen Appetitlosigkeit helfen. Was sagt der Schulmediziner dazu?
Ja, ich denke, dass, also insbesondere wenn wir jetzt auch nochmal die Übelkeit, Appetitlosigkeit durch Tumortherapien berücksichtigen, dann ist es so, dass auch in den aktuellen deutschen Leitlinien zur Supportivtherapie, also zur unterstützenden Begleittherapie bei Tumortherapien, haben Cannabis-Derivate, die es ja wiederum auch in Tropfen bis hin zu inhalativem Cannabis etc. eine große Bandbreite vorhanden ist, dann haben die einen gewissen Reservestatus. Es wird ganz klar gesagt, die Datenlage ist für andere Substanzen, insbesondere im Zusammenhang mit einer Chemotherapie, besser und man empfiehlt 3-4 andere Substanzklassen teils fest, teilweise als Bedarfsmedikation, hat aber sozusagen einen gewissen Stellenwert für Cannabis als Reservemedikament durchaus sozusagen wird Cannabis dort genannt.
Eine Hörerin aus Berlin berichtet davon, sie hatte vor 9 Jahren Brustkrebs und hat sich durch Fasten auf die Chemotherapie vorbereitet. Sie hat vorher gefastet, um gesunde Zellen in Ruhezustand zu versetzen. Sie sagt, Beschäftigung mit der Ernährung lenkt ab. Es gibt auch einem das Gefühl von Selbstermächtigung. Sie hat das durchweg als positiv empfunden. Aber ich habe sowas noch nie gehört. Ist das ein sinnvoller Weg, sich vorzubereiten? Also kann man sich auf eine Chemotherapie vorbereiten? Fragezeichen.
Also was Fasten angeht oder auch was jetzt komplette Ernährungsumstellungen angeht, wie einen weitgehenden Verzicht auf Kohlenhydrate, muss man einfach momentan festhalten, dass wir keine gut gemachten, randomisierten klinischen Studien haben, die uns irgendwie zeigen, dass man mit einer radikalen Ernährungsumstellung oder mit einem Fasten vor der Chemotherapie sozusagen mehr erreicht. Mehr erreicht im Hinblick auf die Wirksamkeit der Chemotherapie, aber auch im Hinblick auf die Reduktion der Nebenwirkungen sozusagen.
In der aktuellen Leitlinie, also Onkologie, klinische Ernährung in der Onkologie, da heißt es ja auch, dass alles, was restriktiv ist, also alles, wo die Kalorien weggenommen werden, ein hohes Risiko auch haben für eine Mangelernährung.
Genau, ich denke, dass viele Tumorpatienten sind durch Mangelernährung gefährdet. Das betrifft natürlich in allererster Linie mal das große Spektrum der Tumore im Verdauungstrakt. Und gleichzeitig, wie ich vorhin schon kurz ausgeführt hatte, ist es relativ klar, dass Patienten, die einen raschen Gewichtsverlust haben, das ist auch in Studien gut belegt worden, dass die eine höhere Rate an Nebenwirkungen durch die Therapie haben, auch eine höhere Rate an postoperativen Komplikationen. Das ist einfach eine Frage, mit welchen Ressourcen geht man sozusagen in so eine Therapie oder auch in eine Tumoroperation rein. Von dem her wäre meine Empfehlung momentan, eine ausgewogene, gesunde Ernährung mit natürlich einem hohen Obst-Gemüse-Anteil, also das, was man letztendlich jedem von uns auch empfehlen würde. Aber es gibt nicht die Datenlage, dass man eine spezielle Krebsdiät machen sollte und auch nicht die Datenlage, dass man nur mit einer speziellen Krebsdiät unmittelbar Einfluss auf das Verhalten des Tumors nimmt.
Zumal ja eine häufige Nebenwirkung entweder der Erkrankung oder der Behandlung auch Durchfälle sind. Ne? Die sind ja zum Teil auch sehr belastend.
Genau, Diarrhöen sind auch relativ häufige Nebenwirkungen, sowohl bei klassischen zytostatischen Therapien, aber eben auch in der großen Gruppe der zielgerichteten Therapien ist das ein immer wiederkehrendes Problem sozusagen. Und auch in der dritten Gruppe nochmal der Immun-Checkpoint-Blockade als eine sehr häufige Form der Immuntherapie. Auch da kann es dazu kommen, dass sozusagen eine entzündliche Reaktion des Darms als Fehlregulation des Immunsystems auftritt. Von dem her ist wichtig, glaube ich, auch da, wie bei allen Nebenwirkungen, dass man frühzeitig, wenn sowas auftritt, mit dem Behandlungsteam spricht, dass man bei leichten Fällen kann man sicherlich dann auch, sollte man idealerweise vom Behandlungsteam schon eben Medikamente ursächlich bekommen haben. Aber wie bei allen Nebenwirkungen gilt auch da, es ist wichtig, einmal sozusagen zu schauen, liegt es eindeutig an den Medikamenten, das heißt, passt der zeitliche Zusammenhang oder liegt es vielleicht auch an der Tumorerkrankung selbst, dass ich irgendwo eine Stenose im Verdauungstrakt habe beispielsweise, oder ist einfach ein begleitender Infekt, den man dann eben auch anders behandeln muss, sozusagen im Verdauungstrakt aufgetreten aufgrund meiner schlechteren Immunlage. Das heißt, auch da macht Sinn sozusagen, mit dem Arzt zu sprechen, was kann ich einnehmen, was braucht es noch an Diagnostik, muss ich Stuhl untersuchen etc. Und was auch gar nicht so selten ist, gerade wiederum bei Tumoren im Verdauungstrakt, ist, dass ein Mangel an Verdauungsenzymen da ist durch Voroperationen, durch einen anderen Weg, den der Speisebrei nimmt und man dann zum Teil auch Diarrhöen bekommt, weil es letztendlich den man ausgleichen kann durch eine Substitution von Verdauungsenzymen zur Ernährung dazu.
Wir haben einen weiteren Hörer am Telefon, Matthias Hellwig aus Brandenburg. Schönen guten Morgen.
Hallo.
Bitte sehr.
Ich wollte auch mal so eine Rückmeldung geben zu den Nebenwirkungen, die vielleicht nicht so medizinisch sind, sondern also die man vielleicht nicht so direkt mit einer Krebserkrankung in Verbindung bringen könnte. Ich hatte eine Krebserkrankung, als ich 5, 6 Jahre alt war. Das war eine Krebserkrankung am Auge. Also mein rechtes Auge ist jetzt komplett geschlossen und blind. Und was so die medizinische Aufklärung betraf, wurde mir jetzt niemals gesagt, dass sich zum Beispiel dadurch mein Körperschwerpunkt verlagern könnte. Das habe ich neulich durch eine Physio herausgefunden, dass meine Muskulatur sich halt ein bisschen verschoben hat, dahingehend, dass ich Sachen eher mit links mache, eher auf dem linken Bein stehe. Ich habe auch ein bisschen Nackenschmerzen, auch davon. Und das wusste ich halt nicht mein ganzes Leben lang und habe das halt erst kurz dadurch gemerkt und habe auch gemerkt, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, dann ist mein Blick halt eher links. Also ich sitze halt ein bisschen mehr links auf dem Fahrrad und das hat eben mit meiner Krebserkrankung zu tun und das fand ich sehr erhellend, weil sich dadurch so ein paar Sachen ergeben, wie zum Beispiel Nackenschmerzen. Und eine andere Sache, die ich aber schon länger wusste, ich hatte halt, wie gesagt, als Kind eine Krebserkrankung und ich habe mich als Kind sehr oft übergeben müssen. Und das hatte dann zur Folge, dass Zahnhygiene, dass das jetzt nicht so beliebt war bei mir als Kind, weil Zähneputzen und Übergeben, ne, das ist ein bisschen schwierig. Und das hat dann zur Folge gehabt, dass ich meine Zähne als Erwachsener, dass ich damit ein paar Probleme hatte. Und das lässt sich auch zurückführen auf eben eine Krebserkrankung. Und das sind halt Sachen, ich denke, die allen Leuten vielleicht, also dass man sich im Hinterkopf immer fragen sollte, okay, ich hatte ja eine Krebserkrankung, könnte dieses Symptom, dieses Problem, das ich habe, vielleicht irgendwie um eine Ecke gedacht damit zusammenhängen? Das fand ich für mein Leben zumindest sehr, sehr relevant und vielleicht hilft es anderen, die in einer ähnlichen Situation sind.
Ja, herzlichen Dank für Ihren Bericht, dass Sie uns das mit uns geteilt haben. Haag, das ist ja, zeigt ja einmal mehr, manchmal passieren Dinge, mit denen man gar nicht so rechnet, ne? Oder die man gar nicht so auf die Erkrankung zurückführt.
Ja, das betrifft natürlich einerseits, wie jetzt ja im gerade geschilderten Fall, natürlich dann auch die Langzeitfolgen einer überstandenen Tumorerkrankung. Wir sind ja in der erfreulichen Situation, dass sozusagen der Anteil von Patienten und Patientinnen, die eine Tumorerkrankung überstehen, kontinuierlich steigt und wir dann gerade, wenn jemand in frühem Lebensalter erkrankt, auch wir über viele Jahrzehnte hinweg sozusagen dann vielleicht spät Manifestationen der Tumorerkrankung richtig erkennen und verstehen müssen. Und ich glaube, der Anruf hat das ja auch gut geschildert, wie sozusagen jetzt durch primär Problem des Auges dann die komplette Körperwahrnehmung und dann eben auch sozusagen der Bewegungsapparat sich sozusagen natürlich im Lauf dieser Kinder-Jugendjahre dann angepasst hat und somit jetzt irgendwie gewisse Folgen und Residuen entstehen. Und ich denke, was man sicherlich sagen kann, ist, wer in jungen Jahren an einem Tumor erkrankt ist, dass der, und das war ja auch schon gerade im Anruf sozusagen Thema, dass diese Personen ein Leben lang natürlich mal einen besonderen Augenmerk haben muss auf Spättoxizitäten. Das kann das Herz-Kreislauf-System betreffen, das können aber auch solche Auswirkungen sein, wie eben geschildert.
Mhm. Macht Genau. Kann das denn auch Sinn machen, also dass man sich einfach auch austauscht mit anderen, denen es genauso geht?
Das ist sicherlich hilfreich. Ich glaube, dass Selbsthilfegruppen in der Onkologie einen großen Stellenwert haben. Das dient dem gegenseitigen Austausch, auch vielleicht eine andere Perspektive auf die eigene Erkrankung zu bekommen. Und natürlich gibt es auch viele Informationen, die dann weitergegeben werden innerhalb des betroffenen Personenkreises. Und das können ja auch Aspekte über die medizinischen Inhalte hinaus sein, sozialrechtliche Aspekte etc. Ich würde einen Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe ist etwas, was man sicherlich im Alltag sehr unterstützen kann.
Vielleicht erstmal herzlichen Dank an Herrn Hellwig und Grüße nach Brandenburg. Und hier war noch auch eine praktische Frage, weil wir auch die Sportonkologie angesprochen hatten, also und Reha-Standorte. Wo findet man die? War eine ganz häufige Frage. Also wenn man das auch machen möchte. Können Sie da einen allgemeinen Hinweis geben?
Also es gibt gewisse Netzwerke, die sich sozusagen speziell um die Sportinterventionen bei Tumorpatienten kümmern. Ein Hinweis oder ein Beispiel wäre das Onkoaktiv-Netzwerk. Wenn Sie das unter dem Namen einmal suchen, dann werden Sie da Informationen bekommen, die auch ganz viele Standorte sozusagen deutschlandweit haben und an die man sich dann auch in Wohnortnähe wenden kann.
Mhm. Onkoaktiv heißt das Netzwerk. Die haben auch so eine Karte, ne? Da kann man auch gucken, was ist bei einem sozusagen in der Nähe. Ein Hörer hatte gesagt, ihm hat die Immuntherapie sehr geholfen gegen ein malignes Melanom. Aber er hat jetzt nach der Behandlung deutlich verspätet einen sehr starken Haarausfall. Und er fragt, was könnte da die Ursache sein? Also kann das sein, dass so eine Immuntherapie auch verzögert Nebenwirkungen macht?
Ja, bei der Immuntherapie sind wir damit konfrontiert, dass der zeitliche Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Nebenwirkungen und der Therapieapplikation weitaus flexibler ist. Wir sehen zum Teil auch neu aufgetretene Nebenwirkungen mehr als 6 Monate oder noch deutlich später nach der letzten Therapie. Haarausfall ist jetzt sicherlich kein ganz typisches Symptom. Von dem her macht es auch Sinn, da einmal sozusagen sich vorzustellen und zu gucken. Grundsätzlich ist es aber so, dass diese autoimmunvermittelten Nebenwirkungen in unterschiedlicher Häufigkeit praktisch jedes Organsystem betreffen können. Und auch ein immunvermittelter Haarausfall ist grundsätzlich vorstellbar.
Und was kann man da was machen? Also besonders auf die Hautpflege achten oder?
Also wenn es jetzt immunvermittelt ist, dann wird es Diagnostik brauchen, dann muss man schauen, was ist das Bild. Generell gilt aber, dass wir immer bei immunvermittelten Nebenwirkungen frühzeitig reagieren müssen, weil das ja eine überschießende Reaktion des Immunsystems ist und wir gelernt haben im Laufe der Jahre, wie wir diese Medikamente einsetzen, dass eine frühe Intervention in vielen Fällen dann auch passagier immununterdrückend mit zum Beispiel Corticosteroiden, also Cortison-Derivaten, hilfreich ist, um das Auftreten und den Schweregrad dieser Nebenwirkungen zu reduzieren.
Nebenwirkungen der Behandlung von Krebserkrankungen, das war heute Thema hier in der Sprechstunde. Dank allen Hörerinnen und Hörern, die uns gemeldet, die uns angerufen haben. Herzlichen Dank an Professor Georg Martin Haag, Oberarzt der Klinik für medizinische Onkologie am Universitätsklinikum in Heidelberg. Herzlichen Dank Ihnen. Schönen Tag. Sagt Martin Winkler.